Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe ganz wenig Fehltage.
Da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
In der Schmerzbehandlung geht man schon 30% aus. Das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Diesmal ist es allerdings kein Patient, es ist ein Apotheker und er heißt Sven Lobeda. Er hat erst eine Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten gemacht und danach hat er Pharmazie studiert. Seit 2016 ist er fertiger Apotheker und das mit Leib und Seele. Inzwischen leitet er die Apotheke Haus Postplatz in Dresden als Filialleiter. Für Cannabis als Medizin hat er sich allerdings schon in seinem praktischen Jahr in der Apotheke interessiert. Da war er also noch Student. In der Apotheke, wo er sein sogenanntes PJ, also sein praktisches Jahr gemacht hat, hatte er zu 2 Patienten Kontakt, die eine Ausnahmegenehmigung für Dronabinol, also THC, hatten. Das war also im Jahr 2015, 2 Jahre vor dem Cannabis als Medizingesetz. Ab 2017 dann hatte er vermehrt Kontakt zu Patienten, die mit Cannabisblüten therapiert wurden. Er fand Cannabis als Medizin so spannend, dass er sich intensiv mit dem Thema beschäftigte und wer sich intensiv mit etwas beschäftigt, kennt sich natürlich richtig gut aus. Und zwar so gut, dass er seit 2018 Schulungen für diverse Apothekenkammern, Institutionen, Verbände und Firmen anbietet. In 2020 war er dann Mitbegründer einer unabhängigen Schulungsplattform, die sich das Deutsche Zentrum für Medizinalcannabis nennt. Aber nicht nur das. Er ist auch delegiertes Mitglied der Sächsischen Landesapothekerkammer. Er betreut den Fortbildungsausschuss und fördert den pharmazeutischen Nachwuchs. Wow! Das ist ganz schön viel, was Sven alles so neben der Apotheke so macht. Aber natürlich hat er auch ein Privatleben. Er ist nämlich verheiratet und hat 2 Kinder. Trotz alledem ist er auch noch in seiner Freizeit ehrenamtlich aktiv. Er engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Dresden-Niedersedlitz. Und sportlich ist er auch noch, denn er spielt Volleyball. Gott sei Dank ruht er sich auch manchmal aus und schaut sich als echter Fan eine Star Wars-Folge an. Und gegen einen guten Whisky hat er auch nichts. So, jetzt aber zu meinem Gast und zurück zu unserem eigentlichen Thema, denn wir wollen ja über Cannabis in der Apotheke sprechen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Hanfgespräch. Sven, magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Es gibt ein kleiner Wunsch in Erfüllung, auch einmal einen Podcast mit aufzuzeichnen, mit dabei zu sein. Insofern genau, freue ich mich sehr. Mein Name ist Sven Lobeda. Ich bin 35 Jahre Apotheker, bin gebürtiger Preuße. Mein Herz schlägt für die Ostsee rund um den Darß. Und tätig bin ich in Dresden, hier in einer sehr großen Apotheke. Wir sind so ein klassischer Vollversorger mit 4 Filialen und 4 Spezialbereichen. Und ich leite selbst eine von den Filialen und bin im Gesamtunternehmen für das Apothekenorganisatorische und fürs Projektmanagement zuständig. Und ja, wahrscheinlich, so sagt man, bin ich Cannabis-Apotheker. Und deswegen heute hier.
Sehr schön, da sind wir ja schon mitten im Thema. Wie bist du denn jetzt zum Thema Cannabis gekommen? Hast du das eingeführt an der Apotheke oder war das schon implementiert und Du bist dann als Filialleiter dazugekommen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Also wir haben schon seit 2012 Dronabinol-Rezepturen in der Apotheke Johannstadt durch unsere große Krankenhausversorgung und den speziellen Palliativbereich. Und ich bin quasi als FIP 2015 mit ins Unternehmen gekommen und 2016 dann in der Hauptapotheke die ersten beiden Patienten mit Ausnahmegenehmigung mit Cannabisblüten. Und genau, das wurde dann natürlich 2017, ja, wie wir sagen, medizinische Legalisierung, dann Stück für Stück mehr. Es sprach sich dann rum, okay, die kennen sich damit aus. Dann kam dann der nächste Patient und der nächste. Genau, und so bin ich seitdem mit dabei. Mein Kollege, der sich als für die gesamte Herstellung kümmert. Und ich bin dann relativ schnell in diesen ganzen Schulungspart gerutscht und habe dann intern geschult und dann auch, genau, seitdem extern sehr, sehr viele Schulungen. Und genau, das ist ja das, was ich jetzt zu großen Teilen mitmache.
Sehr gut, weil schulende Apotheker können wir natürlich super gut gebrauchen, weil einige Apotheken auf dem Bereich, dann ist die Kenntnis zum Thema Medizinalcannabis ja noch nicht ganz so groß. Das Interesse ist aber groß. Insofern ist es immer toll, wenn da Apotheker dabei sind, die richtig Ahnung haben und die dann auch schulen können. Klasse. 2015, wahnsinnig, das war ja bestimmt auch total spannend mit der Ausnahmegenehmigung. Das war ja noch ein sehr unbekannter Bereich damals in 2015.
Genau, es war dann auch für mich ja ganz neu. Also klar, man hat natürlich schon irgendwann von Cannabisblüten gehört und vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung gemacht. Und das dann auch zu sehen im Apothekenumfeld. Und ganz spannend war auch, als es ja dann darum ging, nach der Legalisierung, was macht man mit dem Restcannabis, war man ja angehalten, das zu vernichten, das auf dem BfArM zu melden. Das haben wir auch ordnungsgemäß gemacht, weil tatsächlich unser Patient die gesamten 30 Gramm zurückgebracht hat, weil er sagt, nee, das ist ja Ausnahmegenehmigung, jetzt habe ich Gott sei Dank auch gleich mit Kostenübernahme mein Rezept. Und dann standen wir halt quasi vor der Frage, wie vernichte ich eigentlich 30 Gramm Cannabisblüten? Das hat zu allerhand lustigen Vorschlägen geführt im Apothekenalltag. Das sind so Fragen, das weiß man heute alles, das ist überhaupt kein Thema, aber das war zum damaligen Zeitpunkt noch doch sehr, sehr spannend.
Ja, erzähl doch mal, wie habt ihr das denn vernichtet? Das interessiert mich jetzt ja schon.
Am Ende, also wir haben was mit Methanol ausgezogen, mit Salze übergossen und Katzenstreu aufgefangen.
Ah ja, genau.
Quasi verschlossenen Gefäß und dann entsorgt. Genau, das war dann zumindest der Vorgang, den wir dann final durchgeführt und dokumentiert haben. Aber vorher gab es diverse, doch sehr lustige Vorschläge.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit den Ärzten? Weil die muss ja gut sein, intensiv sein, weil das ja immer wieder ein schwieriges Thema ist mit Medizinalcannabis. Wie läuft das bei euch?
Ja, die läuft grundsätzlich sehr, sehr gut. Sachsen oder sächsische Ärzte, die Cannabinoide verordnen, haben es ja nicht immer ganz so einfach. Das ist ja hier immer noch ein bisschen was Besonderes bei uns im Bundesland. Und das passt sehr, sehr gut. Wir haben 2017 schon die ersten Leitfäden erstellt. Da gab es ja gerade für die Blüten kaum Informationen. Also man hat natürlich von Dronabinol, da gab es dann auch von den Firmen ja schon Leitfäden und Ähnliches. Und wir haben, ich glaube, insgesamt 7 verschiedene Versionen gemacht, wo also nochmal für die Ärzte drauf stand, was gibt's überhaupt, wie muss es verordnet werden, Nebenwirkungen, Kontraindikationen, Wechselwirkungen, Preis der Rezepturen, wie wird es zusammengesetzt, Vorteile. Also alles das, was wir jetzt so zuhauf von den Firmen bekommen, was gut und richtig ist, gab es halt damals nicht, sodass wir also von Anfang an diese Leitfäden erstellt haben, die auch sowohl ärztlichen als auch apothekerlichen Kollegen zur Verfügung gestellt haben. Genau, also wir haben da schon Basisarbeit geleistet. Ich habe
super.
Genau, und es läuft bisher auch nach wie vor sehr gut. Das ist ja diese Trias in der Cannabinoidversorgung, Patient, Apotheke und Arzt.
Genau.
Klappt halt wirklich nur zusammen und das geht. Hier bei uns in den Breiten, mit den Ärzten, die was machen, klappt das sehr, sehr gut.
Klasse. Wie viele Patienten betreut ihr denn in eurer Apotheke?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Durch den Palliativbereich und durch den Krankenhausbereich kriegen wir das natürlich jetzt nicht so mit. Dort wird im Prinzip die Rezepturen hier abgefordert. Gerade im Krankenhausbereich, dort haben wir schon Dronabinol-Lösungen und Kapseln im großen Maßstab. Palliativpatienten sind ja, das ist nun mal leider so, dann meist auch immer nur kurzfristig Patienten. Blüten selbst haben wir eine mittlere zweistellige Zahl. Genau, also insgesamt werden es schon wahrscheinlich 3- oder 4-stellige Zahlen sein, wenn man das jetzt mal richtig runterbrechen würde. Genau, insofern sind wir jetzt nicht die klassische Cannabis-Apotheke. Das läuft bei uns so nebenbei. Wir machen in der sterilen und nicht sterilen Rezeptur an die 6000 Rezepturen und Defekturen im Jahr. Da spielt Cannabis tatsächlich eine total untergeordnete Rolle. Es ist nicht so, dass wir uns da voll drauf fokussieren. Wir haben den Anspruch, alles zu machen, was in Rezepturen reinkommt. Und genau, das Cannabis spielt da schon eine Rolle.
Toll. Ja, ich meine, ihr habt euch damit auseinandergesetzt. Ihr habt euch schon darauf ein Stück weit spezialisiert, indem ihr ja die Basisarbeit geleistet habt, euch damit intensiv auseinandergesetzt habt. Klar ist das nicht der Hauptbereich. In den meisten Apotheken ist es ja nicht der Hauptbereich. Wir haben ja auch noch ein paar andere Aufgaben, als Cannabis-Patienten zu versorgen. Absolut richtig. Helft ihr denn den Patienten bei der Antragstellung? Unterstützt ihr die?
Auf Nachfrage ja. Also wir haben sowohl den Ärzten, also durch den Leitfaden, wo auch immer drinsteht, was mit rein muss. Aber das passiert schon mit, wenn es dort die Rückfragen mit gibt. Wobei das halt, wie gesagt, bei unseren kleinen, wenigen Ärzten, die das hier bisher mitmachen, die sind doch weitestgehend gut geschult. Aber wir bilden auch teilweise nationale Konsilien. Wir haben jetzt einen ganz, ganz spannenden Fall von einem Patienten aus Hamburg, der also auch über einen Vortrag sind die Eltern an die Apotheke, der Apotheker an mich. Das haben wir dann gemeinsam mit dem Klinikum in Eppendorf, mit Professor Belleval, Professor Gottschling, Dr. Vaterroth quasi eine Therapie entworfen für den Patienten. Der hat Morbus San Filippo. Wusste ich bis dahin nicht, was das ist, musste ich googeln. Nee,
das kenne ich auch nicht.
Eine quasi sehr schwere Stoffwechselerkrankung. Und genau, der Wunsch war, das zu versuchen. Der Patient bekam schon CBD, auch zu Lasten der Kasse. Und wir haben also quasi dann mal national so ein Konsil erstellt, haben die Ärzte, die Kollegen aus Eppendorf mit unterstützt bei der Antragstellung. Ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen, dass das Ganze jetzt für 6 Monate mit genehmigt ist als Test. Und
großartig.
Dann hoffen wir, dass es funktioniert. Also das funktioniert schon. Es ist immer viel Zeit, die man auch investiert, aber auch gerne investiert und zeigt auch, wie wichtig diese Verknüpfung ist und was wir doch erreichen können. Wir sind ja alle gut vernetzt. Wir Cannabis- oder Cannabinoid-versorgende Ärzte und Apotheker. Und genau, das ist ein schönes Beispiel.
Ja, ist doch endlich mal ein toller Bereich, wo wir ganz eng mit dem Arzt zusammenarbeiten. Das haben wir jetzt halt, und weiß Gott, nicht in jedem Bereich. Ne? Also von daher spannend und schön. Wir stellen ja nun Rezepturen hier in der Apotheke im Bereich des Medizinalcannabis. Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, was ihr so an Rezepturen herstellt? Also welche Art von Rezepturen, Kapseln, Zäpfchen, was weiß ich nicht. Was macht ihr da alles so?
Grundsätzlich machen wir mal alles, was verordnet wird. Und da haben wir dann auch schon den Kern der Sache. Also wir haben natürlich die Cannabisblüten, die wir meist nicht zerkleinern auf Patientenwunsch. Wir achten darauf, dass die Patienten sich dann selbst einen Grinder, also eine Kräutermühle besorgen, dass die Patienten selbst sich eine Feinwaage besorgen, um wirklich auch teilweise ja wirkungs-, also qualitativ, haben wir ja schon hin und wieder das Thematik, dass wir nicht genau die vorgegebenen Gehälter an THC und CBD mit drin haben. Wir haben Patienten, die wiegen sich das genau aus, die bekommen von uns also genau mit, wie viel müssen sie dann die Dosis erhöhen oder gegebenenfalls erniedrigen. Das heißt, Feinwaage geht mit dazu. Wir haben Teeblüten, das Ganze auch schon gemacht, die Dronabinol-Kapseln, Tropfen und Extrakte. Was wir bisher noch nicht gemacht haben und auch definitiv ablehnen, sind irgendwelche anderen Lebensmittel zu kreieren, wie Kekse oder ähnliches. Wir haben CBD-Kosmetika, also quasi wirklich für die dermatische Anwendung. Was wir noch weniger gemacht haben, sind tatsächlich Extraktkapseln. Das traut sich hier noch keiner ran, unserer Ärzte. Und auch im Bereich rektal oder vaginale Zäpfchen gibt es ja auch noch keine NF-Vorschrift, sodass hier die Kollegen immer noch so ein bisschen verhalten sind und ja, das schon schwierig wird, Patienten zu finden, die sich mal auf den Versuch einlassen. Der Arzt, der mitspielt, da haben, zumindest was man so hört, die Kollegen in einigen anderen größeren Städten da schon mehr experimentierfreudige Ärzte und Patienten. Aber grundsätzlich, also, sobald es mal einer macht, gibt es quasi nichts, was wir nicht machen. Und wir warten auf die erste Spannende.
Ja, also auch wieder so eine Art Pionierarbeit. Zumindest da bei euch in der Ecke. Ne? Also ihr müsst noch ein paar Ärzte überzeugen, dass die auf diese Rezepturen einsteigen. Aber finde ich toll, dass ihr wirklich alles macht und dass ihr da so als Vorreiter auch unterwegs seid und auch experimentell unterwegs seid. Sehr, sehr schön. Welchen Tipp kannst du denn jetzt Kolleginnen und Kollegen geben? Also es gibt ja so circa 2000 Apotheken, die sich mit diesem Thema Medizinalcannabis auseinandersetzen. Das ist nicht unbedingt viel. Ich hätte gerne mehr Apotheken, die sich dafür engagieren. Das wäre sehr schön, weil dann die Patienten einfach auch umfassender versorgt werden können und nicht sonst wohin fahren müssten. Was für einen Tipp kannst du denn geben? Wie können die sich daran trauen? Wie sollen die da mal rangehen an diese Sache?
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich auch mit zu vernetzen, also auch mit Kollegen, die Erfahrung haben. Also klar, bei uns ist dann in erster Linie auch der VCA, wo man ja schon viele Infos mitbekommt und auch einfach offen zu sein für die Therapie. Es gibt ja immer noch durchaus aus, ja, manchmal aus nachvollziehbaren, manchmal aus nicht nachvollziehbaren Gründen Kollegen, die dann doch die Therapie mit ablehnen, die Behandlung ablehnen oder auch die Herstellung von Rezepturen. Und für mich ist es dann so im Vordergrund, also wenigstens dem Patienten eine Lösung anzubieten. Auch wenn ich als Arzt oder als Apotheke sage, sorry, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Mal unabhängig, dass es einen Kontrahierungszwang gibt und wir das ja schon eigentlich, dass eine Rezeptur herzustellen ist, wenn sie ärztlich verordnet ist. Aber es geht um Lösungsangebot für den Patienten. Also wenn ich selber sage, ich mache das nicht, weil zum Beispiel gegenüber auf der Straße, weil die kennt sich da voll aus, gehen Sie mal darüber, dann ist der Patient versorgt. Der ist glücklich, ich bin glücklich, weil ich dann im Endeffekt die Rezeptur doch nicht machen muss, die ich nicht machen möchte. Aber und darum geht's, Patient ist versorgt. Aber erleben das viel zu häufig, auch im Notdienst. Also ich sitze ja hier mitten am Postplatz in der Innenstadt von Dresden, dass wenn der Notdienst ist, die Leute kommen, ich war schon in 3 Apotheken, keiner hat's gehabt. Ich sage, warum hat denn keine Apotheke mal angerufen vorher? Also wenn ich irgendwas nicht da habe, was mit Notdienst gab es, dann hat die dritte Prednisolon-Augentropfen musste ich dann passen. Da habe ich dann auch rumtelefoniert, bis ich sagen kann, okay, du gehst jetzt in diese Notdienstapotheke, die hat es für dich zurückgelegt und schickt den hier nicht nachts umher. Und das passiert viel zu oft, dass Ärzte sagen, oh, ich mach's nicht, ich weiß auch nicht oder ich möchte nicht wissen, wer es macht. Und der Patient sucht ewig, dann hat er einen Arzt gefunden, dann findet er keine Apotheke, weil ich sage, nö, mache ich nicht, kann ich nicht, gibt es dann diverse Gründe. Das ist, finde ich, auch völlig legitim. Das ist okay. Kann ich, ja, ich muss es akzeptieren. Sagen wir es, muss nachvollziehen, weil ich kann es akzeptieren. Aber der Patient braucht doch eine Lösung. Und wenn ihr heißt, dann geh dahin, die Kollegen wissen das, oder frag mal dort nach, dann ist zumindest dem Patienten geholfen. Und das ist ja auch der Grundgedanke, den wir haben als Patientenversorger.
Absolut. Also das ist doch ein positiver Ansatz, den du da hast. Finde ich gut. Auch ein sehr kollegialer Ansatz, dass man sagt, okay, komm, die Apotheke XY, die ist darauf spezialisiert, geht dahin, ne, dann bist du zumindest versorgt und so sollte es natürlich auch sein. Und wäre natürlich schön, wenn noch mehr Kolleginnen und Kollegen sich für dieses Thema engagieren würden.
Das stimmt.
Da kämpfen wir auch weiter, Sven.
Genau.
Ich möchte jetzt auf ein ganz leidiges Thema zu sprechen kommen. Zumindest ist es für mich ein leidiges Thema, vielleicht für andere nicht so, aber dieses leidige Thema CBD. Was ist denn jetzt erlaubt in Apotheken, was ist nicht erlaubt? Weil man sieht ja doch immer wieder in der einen oder anderen Apotheke steht dann so ein CBD-Zeugs da, was auch immer es ist, mit 10% oder 20%. Einnehmen darf man es ja nicht. Meistens, was weiß ich, soll man es ja wieder ausspucken oder wie auch immer. Was sagst du zu diesem leidigen Thema CBD? Wie handhabt ihr das?
Genau, also vielleicht zur rechtlichen Einordnung. Also was geht? Klar ist, dass natürlich CBD ein Bestand oder als Bestandteil der Blüten oder Extrakte, die verschreibungspflichtig und betäubungsmittelpflichtig sind. Das geht natürlich. Cannabidiol selbst ist Bestandteil der Anlage der Arzneimittelverschreibungsverordnung. Also gehen natürlich auch die Rezepturen ölige Cannabidiol-Lösung für die Lennox-Gastaut oder Dravet-Symptomatiken, also für diese schweren frühkindlichen Epilepsien. Das ist ja alles ganz unproblematisch. Auch eine Cannabidiol-Rezeptur, ob das dann ein Öl oder Kapseln ist, auf einem Privatrezept, das ist alles ganz, ganz problemlos möglich. Genau, und alles andere ist tatsächlich eine unglaublich spannende Frage. Was haben wir? Wir haben natürlich einerseits CBD-Kosmetika. Wie sieht das aus? Grundsätzlich ist das Cannabidiol ja oft in der COSING-Datenbank gelistet, also für die Reinsubstanz ist zumindest befunden worden, dass das quasi sicher ist, dass da keine Gefahr von ausgeht. Es sind also beschrieben, wie es wirkt, teigreduzierend, antioxidativ, hautpflegend, hautschützend. Das heißt, grundsätzlich kann ich das machen. Allerdings, auch das sagen immer wieder die Experten regulatorisch, nur für das reine Cannabidiol, also einfach als irgendein CBD-Extrakt in eine Creme rühren und sagen, baba, das funktioniert. Eigentlich nicht. Alles andere so zum Einnehmen, so hat das BVL, also das Bundesamt für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, eine ganz klare Aussage, die hat es auch nie revidiert. Und die heißt, sie kann sich nicht vorstellen, dass irgendwas verkehrsfähig ist von den Sachen, die da draußen sind. Es gibt keine Lebensmittelzulassungen für CBD-Produkte. Es gibt die Novel-Food-Anträge, liegen alle auf Eis, 17 Stück, glaube ich, sind es. Was geht es? Natürlich alles an Hanfsamen, Ölen und Hanfsamenextrakte. Da ist keine Wirksubstanz drin, also außer wir haben das ja regelmäßig, dass dann doch einige Großhandel oder Einzelhandelsketten dann ihre CBD-Produkte zurückrufen, weil dann plötzlich doch mehr drin ist, als mit drauf sein sollte. Aber das geht ja relativ im Problem. Man neigt ja dazu, überall ein Hanfblatt drauf zu machen. Es gibt Hanfbier, ich habe unten Hanf, Zitronen, Bonbons. Das ist ja alles normal verkehrsfähig, weil da hoffentlich nichts weiter drin ist. Genau, und die anderen Sachen, egal ob jetzt als Aromaöl oder wie es vertrieben wird, ist eben diese große Diskussion. Na, was wir den Kollegen raten oder mal versuchen zu sagen, ist, also es wird nicht wegzugehen sein. Ich habe um der Ecke hier einen Shop, da kann ich sogar CBD-Blüten ganz legal kaufen. per se das Betäubungsmittelgesetz ja ganz klar sagt, getrocknete Blütentriebspitzen von Cannabis sativa L sind ein Betäubungsmittel. Und ich habe mir für meinen CBD-Vortrag, wo ich quasi 45 Minuten nur darüber referiere, um den rechtlichen Part, mir quasi 6 Gramm getrocknete Blütentriebspitzen von Cannabis sativa gekauft, ohne Beratung, ohne Problem, ohne irgendwas. Und
Das ist ja spannend.
Das ist total spannend.
Und keiner kontrolliert's.
Ich hoffe nicht. Also ich habe zumindest jetzt, also ich werde nicht verraten, wo ich sie gelagert
habe. Nein, ich meine jetzt nicht du, aber das Geschäft wird nicht kontrolliert, weil das ist doch eigentlich nicht verkehrsfähig.
Es ist ja quasi eine per se keine, also von der Definition, man definiert das ja dann anders, man definiert das ja nicht als Arzneimittel und schon geht das ja alles so lange.
Deko.
Bis es, ja. Genau, es ist ein Dekorationsgegenstand und der dekoriert das bestimmt auch irgendwo irgendwelche Sachen. Es ist Wahnsinn. Also bei uns ist es so, dass die Stadt zum Teil CBD-Öle gezogen hat. Also bei mir war die Lebensmittelüberwachung der Landeshauptstadt, hat sich meine CBD-Öle gezogen, hat die auch prüfen lassen. Da habe ich sogar quasi ein Gutachten dazu. Das ist ganz spannend, das auch mal live zu sehen. Für ein Produkt, wo ich jetzt auch genau weiß, da ist die Auffassung, das geht nicht, das akzeptieren wir nicht, das ist nicht verkehrsfähig. Aha. Aber ja. Genau da liegt der Problem. Also es gibt eine Gesetzgebung, das ist ja ähnlich wie auch mit dem Cannabiskonsum. Ne? Der Handel ist verboten, der Besitz ist verboten, aber wie will ich es alles kontrollieren? Ne? Und da das quasi alles Ländersache ist, beziehungsweise runtergebrochen auf die regionalen Gesundheitsämter, muss ich das also bloß irgendwo anzeigen, mein Produkt. Dann ist das erstmal schon grundsätzlich verkehrsfähig, bis dann irgendwann jemand sagt, oh, das ist doch nicht verkehrsfähig. Und das zieht sich einfach. Und da gibt es ja durchaus auch Kollegen, die sagen, nichts ist verkehrsfähig. Da mögen die Kollegen auch vollkommen recht haben, aber die Praxis sieht anders aus. Und wir brauchen einfach praxisrelevanten Umgang damit. Und der ist ganz klar, wenn ich mir sowas in die Apotheke stellen möchte, weil die Patienten nachfragen, muss ich gucken, was es ist. Möchte ich wenigstens schauen, ob ich einen Hinweis kriege auf ein Qualitätssieg. Also vielleicht kriege ich ein Analysenzertifikat, das machen die ja zum Teil. Dann muss ich darauf achten, dass jetzt CBD und CBDA, also die CBD-Säure, die Vorstufe häufig vermischt wird. Da steht dann 20% CBD drauf und wenn man im Kleingedruckten guckt, steht drin 2% CBD und 18% CBDA. Wenn ich das Öl jetzt nicht gerade erhitze auf 180 Grad, und das schaffe ich in der Regel nicht, wenn ich das ordnungsgemäß im Mund zweimal hin und her schwenke, bevor ich es ausspucke, dann werde ich also auch nie die Wirkung erreichen, die ich damit bekomme. Das sind alle Sachen, wo ich sage, schaut euch das mit an. Und wenn ihr dann der Meinung seid, das ist zumindest von dem, wie wir das einschätzen können, sicher und der Patient nimmt keine weiteren Medikamente, die Wechselwirkungen treten können, dann ist die Chance groß, dass er sich zumindest nichts Schlechtes tut. Ob er sich dann mit einem 3%igen oder 5%igen CBD-Öl was gut, wirklich Gutes tut, außer für mein Geldbeutel, weiß ich nicht. Das muss an die Kollegen entscheiden.
Ja.
Aber das ist zumindest so ein Vorgehen, wo ich nur sage, es ist nun mal da. Klar verstehe ich auch, wenn die sagen, na Mensch, da drüben gibt es das auch, warum nicht bei mir? Aber dann sollte ich wenigstens sicher sein, dass die Produkte, die ich vertreibe, dann eben nicht plötzlich zurückgerufen werden, weil, ups,
nee, genau.
Ist doch THC drin. Das ist dann schon mit schwierig.
Also die sollten auf jeden Fall verkehrsfähig sein. Ne, wir brauchen da einfach mehr Rechtssicherheit in diesem Bereich.
Genau, es muss einfach klar geregelt werden und es war so, dass auch sinnvoll umgesetzt werden kann. Und ich hatte schon gehofft, dass diese Novel-Food-Thematik jetzt mal mit durchgeht, dass man das dann endlich mal hat. Das war jetzt jahrelang, wo gesagt haben, wenn die Firmen ja denken, man kann damit Milliarden machen, dann muss ich halt immer ein paar hunderttausend investieren für die Novel-Food-Zulassung. Die liegt auf Eis, weil es zu wenig Daten gibt. Und jetzt warten wir alle, bis die Firmen dann mal irgendwann anfangen, die Sicherheitsdaten nachzureichen.
Vielleicht warten die auch auf die Legalisierung, weil dann müsste ja CBD auch legal zu erwerben sein. Das ist ja auch Bestandteil von Cannabis. Also
genau.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Da wären wir auch schon beim Thema Legalisierung. Auch das ein spannendes Thema, was ja durch alle Medien geht im Moment. Und ja, es ist spannend, es bleibt spannend. Dich möchte ich jetzt fragen, welche Gefahren siehst du denn für Medizinal-Cannabis-Patienten, wenn es zur Legalisierung kommt? Siehst du da überhaupt Gefahren oder wie schätzt du das ein?
Es gibt schon Risiken und die scheinen sich, wenn man zumindest mal schaut, was der GBA gerade in seinem Entwurf zur Beschlussvorlage verfasst hat, zur Cannabis-Verordnungsrichtlinie, wie das in Zukunft verordnet werden darf, scheint das schon in die Richtung zu gehen, dass dort durchaus Bestrebungen gibt, die Kostenübernahmeregularien zu reduzieren, also entweder die Regularien zu erhöhen, zu erschweren und das Ganze eventuell auch zu vermeiden, eine Kostenübernahme. Das ist das ganz, ganz große Risiko, was ich sehe, für die Cannabinoid-Patienten, die wir haben, die wir nachweislich erfolgreich therapieren. Da gibt es inzwischen doch auch genügend Evidenz, genügend Fallbeispiele, indikations- und symptomübergreifend, dass das eine Therapie ist, die nicht wegzudenken ist. Das wird auch das Gute sein. Also die wird nicht mehr wegzudenken sein. Da bleibe ich fest von überzeugt, dass sich die Cannabinoid-Therapie international wie auch national bewährt hat und auch weiter bewähren wird. Die Frage, die wir ja alle gerade so stellen, wie sieht's aus mit der Kostenübernahme? Und da ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und da müssen wir auch alle darauf hinwirken, um eben zu schauen, dass es weiterhin auch für die Ärzte sinnvoll und einfach zu verordnen ist. Aber eben auch die Übernahme, auf welchen Gründen auch immer. Es ist ja auch gar nicht alles schlecht, muss man auch sagen, was in der Verordnungsrichtlinie drin steht. Da gibt es auch schon ein paar Punkte, die schon Sinn machen. Aber ich hoffe schon, dass dann die zum Stellungnahme, also für uns wäre es ja die Abda, die dort noch mitkommentiert, auch dementsprechend praxisnahe Tipps und Hinweise gibt, damit eben das am Ende auch für alle, sowohl für die Ärzte einfacher wird, ob es dann für uns am Ende einfacher wird. Ich finde inzwischen, also wenn ich vergleiche, wie das früher war mit der Analytik, jetzt mit den neuen Substanzen und Co., mit den Tests, die wir inzwischen ja auch für viele Extrakte und Blüten validiert haben, ist das, denke ich, schon alles sinnvoll. Aber die große Angst oder Gefahr, die ich sehe, ist eben, dass das letztendlich als Lifestyle, als Neimittel rutscht, wie wir es von bestimmten anderen Medikamenten kennen, Erektionsstörungen, das ist für die Männer, die es betrifft, auch für die Familie, auch für die Frauen, kritisch. Und der Arzt sagt auch ja und die Welt sagt auch ja und die Kassen sagen auch ja, klar, es ist total doof, ist kein Problem, darfst du auch verordnet kriegen, musst du halt selber
aber
bezahlen.
Aber selber bezahlen, genau.
Und die Gefahr ist natürlich auch bei den Blüten.
Die Gefahr ist groß.
Genau, dass sie sagen, ja, super schwere Erkrankung, akzeptieren wir auch total, hast du voll recht und hilft dir bestimmt, ist kein Problem, dann klar darf der Arzt Blüten verordnen. Muss da nur alleine bezahlen.
Genau, bitte auf Privatrezept. Und das kann sich nun mal nicht jeder leisten. Und viele Patienten sind leider auf diese inhalative Form angewiesen.
Genau.
Bei ihrer Symptomatik, da kannst du nicht eben mal wechseln auf einen Extrakt, auf eine orale Form. Das geht eben nicht. Und das ist das große Problem an der Sache. Ne? Also diese Gefahr sehen wir auch ganz klar von Seiten des VCA. Und da müssen wir jetzt alle kämpfen für die Patienten und auch, dass Ärzte das weiterhin verschreiben, dass sie sich dann, dass sie nicht in diesem Bürokratismus versinken und sagen, das lohnt sich nicht mehr, weil die Dokumentation ist, die Hürde ist so groß, das schaffe ich gar nicht.
Genau, das wird ja vielleicht einfacher, wenn es ja dann quasi kein Betäubungsmittel mehr ist und vielleicht schafft man den großen Wurf und klärt gleich, was ist mit den sonstigen Cannabinoiden, was ist mit dem CBD, du hast ja angesprochen. Ich glaube auch, da spricht doch gar keiner drüber, das verwundert mich. Der BPC, also der Bundesverband der quasi Cannabis-Unternehmer, hat da heute auch nochmal die Stellungnahme rausgegeben. Und niemand spricht von Studien, die ja jetzt total einfach werden, wenn ich quasi kein Betäubungsmittel mehr habe. Das wundert mich so ein bisschen, weil wir jetzt natürlich relativ, also es wird sicherlich nicht viel preiswerter, aber die regulatorischen Dokumentationshürden sind bedeutend kleiner. Insofern staune ich, dass die Firmen gar nicht alle schreien, Mensch, prima, ab morgen legen wir alle los mit Studien. Also ab morgen nicht, das wird ja wahrscheinlich noch ein Jährchen dauern, bis das dann soweit ist mit der Legalisierung. Aber das ist zum Beispiel ein großer Vorteil, der bisher noch völlig unterm Radar geblieben ist, dass ja auch die Studien jetzt bedeutend einfacher sein sollten.
Da hast du recht, ja.
Da bin ich mal gespannt, was damit kommt und... Ja, wir haben natürlich für die Patienten, also vielleicht wird es auch einfacher zu verordnen. Wenn es am Ende auf ein Privatrezept ist und als Selbstzahler, also der Zugang wird sicherlich erleichtert, auch für den Genusspatienten oder für den Genusskunden, so ist es ja dann. Das stellt sicherlich uns auch so ein bisschen vor so einem, vielleicht nicht Konflikt, aber für eine Herausforderung. Also wir sind ja gewohnt, Tabakersatzmittel zu verkaufen, aber wir verkaufen keinen Tabak.
Ja, richtig.
Wir verkaufen geben Substitutionsarzneimittel ab, aber logischerweise keine harten Drogen.
Kein
Heroin, genau. Und jetzt gehen wir medizinisches Cannabis ab und vielleicht auch dann normal. Das wird schon spannend. Aber ich glaube, solange wir zumindest noch die Chance haben, als Apotheke mit dabei zu sein, die haben wir auch, verlieren wir auch nicht die Patienten. Also die große Gefahr ist natürlich, dass er dann sagt, na gut, dann gehe ich halt in den Shop. Und ich glaube schon, dass die werden dort gut beraten. Ja. Die Regulatorien werden hoch genug sein, dass eine Schulung stattfinden muss. Und ich hoffe, das wird nicht so, wie wir es jetzt im Einzelhandel sehen. Also auch in einem normalen Einzelhandel gibt es ja auch die das sind ja keine Arzneimittel, aber zumindest kann ich ja auch Johanniskrautpräparate kaufen. Ja, ja. In jedem Einzelnen gibt es einen Arzneimittelverantwortlichen. Der muss bestimmt werden, der macht auch Schulungen. Wer mal Lust hat, kann das gerne mal ausprobieren, in den diversen Einzelhandelsketten gehen und sich mal beraten zu lassen zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe da mal eine Frage zum Johanniskrautpräparat. Ich nehme ja noch das und das. Ja. Geht das eigentlich? Und man wird bitter enttäuscht, weil natürlich niemand eine Ahnung davon hat. Und wenn das dann auch so wird in den Genussshops, wäre das kritisch, aber ich glaube, und das sieht man ja auch aus dem Ausland, das kann funktionieren. Ich glaube, es sollte kein Hauen und Stechen sein. Ich hoffe, dass wir nicht bloß Lückenbüßer sind, dass es jetzt heißt, auch, naja, mal gucken, wo es keinen Genussstoff gibt, dann muss es halt die Apotheke machen. So klingt es ja im Leak, also im ersten Entwurf oder im ersten geheimen Leak, klang das ja noch ein bisschen positiver. Jetzt klingt es so, naja, wenn sonst keiner macht, dann müssen es halt wie immer die Apotheken machen. Das finde ich schade.
Nee, das wollen wir nicht sein. Also Lückenbüßer wollen wir jetzt nicht sein. Das sehen wir genauso. Aber ihr werdet schon bereit, auch Genusscannabis abzugeben dann in der Apotheke?
Grundsätzlich auch. Wird das in allen Filialen machen, muss man auch sehen. Das denke ich eher nicht. Das ist für sich auch zu sehr spezialisiert. Aber gerade mit mir sitzt da hier schon so ein bisschen Know-how. Insofern, in welcher Form das dann auch immer wird, das weiß ja auch keiner. Ne? Wie viele verschiedene Firmen gibt es dann? Also das ist auch so eine große Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich dann den Einkauf mache, ob ich mich auf der Firma festlege. Jetzt wissen wir ja wahrscheinlich, wird es eh keine Werbung geben. Also sind die sowieso alle weiß, die Packungen oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, klar, verschließe ich mich nicht. Und wenn alles am Ende passt und wir das überhaupt dürfen, ich glaube, auch dann werde ich mich erst final mit der Entscheidung befassen. Dürfen wir es am Ende oder sind wir eh raus? Weil ich vermute mal, ich kann gar nicht so schnell gucken, wie hier die Cannabis-Shops in der Innenstadt. Und so wird es, denke ich, allen Kollegen geben in größeren Städten. So schnell können wir gar nicht gucken, da sind die Shops mit da und ob ich es dann überhaupt noch will, das muss ich dann tatsächlich mal schauen. Insofern.
Da muss man nicht in Konkurrenz treten, jetzt mit den Shops, denke ich mal, um jetzt auf ein Genussmittel.
Genau, da liegt mein Fokus dann, ist mein Fokus ein anderer. Das bleibt so, insofern ist das, glaube ich, noch viel zu vage. Also zumindest scheint es ja jetzt erstmal die Grundideen, die es gibt, in den Eckpunkten vielversprechend.
Wir gucken alle in die Glaskugel, ganz klar. So, Sven, jetzt zum Schluss. Also ich unterhalte mich ja sonst immer mit Patienten und recherchiere, ob Patienten Kiffer auf Rezept sind, wenn die so ihre Blüten bekommen. Und jetzt frage ich dich, jetzt spreche ich ja heute mit einem Apotheker, der sehr erfahren ist, der auch viele Patienten hat und Blüten abgibt. Sind Patienten Kiffer auf Rezept?
Wenn eine medizinische Indikation da steht, auf alle Fälle nicht.
Und davon gehe ich mal aus. Also die Patienten, mit denen ich spreche, die haben wirklich schwerwiegende Erkrankungen, chronische Erkrankungen. Und da muss ich sagen, nein, es sind keine Kiffer auf Rezept.
Das sehe ich auch so.
Prima. Sven, ich danke dir. Das hat ganz viel Spaß gemacht, war super interessant. Also man merkt, du hast richtig, richtig Ahnung. Das ist schön, sowas zu hören. Und ich hoffe, das hören jetzt auch ganz viele Apotheker, diese Folge. Und die kriegen ganz viel Lust darauf, sich auch mit der Thematik Medizinalcannabis zu befassen. Ich danke dir, dass du bereit warst, beim Hanfgespräch mitzumachen. Danke, Sven.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich fasse nochmal zusammen. Sven bezeichnet sich selber als Cannabis-Apotheker und man merkt ihm an, dass er mit Leidenschaft und fundiertem Fachwissen dabei ist. Er hat sogar eine überregionale Zusammenarbeit mit Ärzten gehabt, um die Klinik Eppendorf in Hamburg zu unterstützen. Sie haben einen Cannabis-Therapieplan entworfen für einen Patienten mit einer sehr seltenen Stoffwechselerkrankung. Das nenne ich mal eine sehr gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten und einem Apotheker. Sven kennt sich auch sehr gut aus mit dem Thema CBD. Man trifft überall auf CBD-Produkte in Supermärkten, Drogerien, im Internet und in der Apotheke. Aber was geht? Was ist möglich? Hierzu hat uns Sven hilfreiche Tipps gegeben und etwas Licht in die Verwirrung gebracht. Beim Thema Legalisierung sieht er Gefahren für Patienten. Kostenübernahmen durch die Krankenkasse könnten erschwert werden und Cannabis könnte zum Lifestyle-Produkt verkommen. Das wäre eine Katastrophe für viele chronisch schwerkranke Patienten, die auf die Therapie mit Cannabis angewiesen sind. Er plädiert für eine verstärkte Forschung von Seiten der Industrie, denn wenn es zur Legalisierung kommt und Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel klassifiziert wird, dann wird auch die Forschung zu dem Thema Cannabis als Medizin erleichtert. Auch Sven stellt fest, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Dem schließe ich mich natürlich an. Denn bis jetzt habe ich bei meiner Recherche in jeder Folge festgestellt, dass Patienten keine Kiffer auf Rezept sind. Natürlich habe ich auch in der nächsten Folge, wie immer, wieder einen interessanten Gast. Ich würde mich freuen, wenn Sie das VCA-Hanfgespräch abonnieren. Die Patientenstimmen müssen gehört werden. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.